Hallo und herzlich willkommen zu Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Am ersten Dienstag im Januar sagt Jens Kirsten. In der heutigen Sendung zu Gast ist Dr. Jens Fietje-Dwars, der seit vielen Jahren in Jena lebt und arbeitet.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Wo anfangen mit einem, der sich nicht nur als Schriftsteller, Essayist und Herausgeber einen Namen gemacht hat, sondern der auch Drehbuchautor und Filmemacher ist, der zudem Buchgestalter und Herausgeber mehrerer veritabler Buchreihen in Thüringen ist und der zudem Chefredakteur des literarischen Journals Palmbaum ist und seit einiger Zeit auch Mitredakteur der Zeitschrift Marginalien, die die Pirkheimer Gesellschaft herausgibt. Ich möchte gern mit dem Schriftsteller beginnen und das hat vor allem mit meiner Neugier zu tun. Wir kennen uns seit gut 15 Jahren und wenn ich auf deine Arbeiten in diesen Jahren zurückblicke, komme ich nicht umhin festzustellen, dass du einer der produktivsten Künstler hierzulande bist und stets über die Verfasstheit von Kunst und Kritik in unserer Gesellschaft mal im Kleinen, mal im Großen reflektierst und dich nicht selten an Missständen reibst. Über Johannes R. Becher erschien 1998 im Aufbauverlag Berlin die Biografie Abgrund des Widerspruchs, das Leben des Johannes R. Becher. Das kam dann später nochmal unter anderem Titel in einer neuen Auflage. Und 2007 und dennoch Hoffnung, Peter Weiß. War dieses Interesse an der Verbindung von Kunst und Gesellschaft für dich ein Antrieb, dich mit diesen beiden Künstlern auseinanderzusetzen?
Der Becher hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich komme aus einer Stadt, wo es sehr gebechert hat, der also Ehrenbürger gewesen ist und so wie häufig in vielen Orten die Straßen und Plätze und die Schulen nach ihm benannt waren und die haben alle in den 90er Jahren den Namen abgeworfen wie ein zerschlissenes Hemd. Erst dann hat er angefangen, mich zu interessieren und ganz konkret war es eine Anfrage des Aufbauverlages, den der Becher gegründet hat. Sie wollten für ihren Verlagsgründer eine Biografie haben. Ich hatte 1991, das war die erste Aufgabe für den Aufbauverlag, ein Lesebuch für unsere Zeit mit Goethe-Texten herausgegeben. Und zwar nicht das Best-of, die schönsten Texte, sondern die Spur der Fragmente, das, was noch pulsiert hinter dem marmornen Klassiker. Und genau so, sagt der Aufbauverlag, wollten sie eine Biografie über ihren Gründer, den sogenannten DDR-Klassiker, der auch erstarrt war zum Denkmal seiner selbst. Und sie wollten das Pulsierende, die lebendigen Widersprüche danach haben. Und das erst war für mich der Anlass zu schauen, was ist das für ein seltsamer Mensch gewesen, dessen Werkausgabe immerhin 18 Bände umfasst. Und ich meinte, das kann ja nicht alles nur Unfug sein. Und ab dann erst bin ich in die Archive gegangen, habe die 18 Bände gelesen, habe mir seinen Nachlass angeschaut. Und dann wurde es sehr spannend. Der Archivar hat sich auch gefreut, gab mir als erstes das Testament Bechers zu lesen. Und da steht ausdrücklich drin, ich will keine Staatsbegräbnis, keine Benennung von Straßen, Schulen und Plätzen. Also alles das, was dann geschah, hat er sich verbeten. Das war spannend.
Und dann ging es los, also du hast deine Schätze im Archiv abgetäuft.
Erstmal. Ja, vielleicht hätte ich da auch aufgegeben. Aber interessant war ja, also ich so seit 1992, 93 bekam ich diesen Auftrag. Und das war die Zeit, in der die große Jagd auf die Ostintellektuellen, die große Abrechnung begann in den Westfeuilletons. Genau die Autoren, die man vorher hochleben ließ als kritische Autoren, die waren jetzt die Utopisten, die im Namen der Utopie das Volk verführt haben. Und zwar also Christa Wolf, Volker Braun, Heiner Müller, mit all denen wurde abgerechnet. Das fand ich nun, das war das Doppelte wieder an Interesse, an einem Beispiel einmal zu zeigen, exemplarisch mit Becher durch das Jahrhundert zu gehen, das 20. und an ihm zu zeigen, all diese Abrechnungen, die da in Westfeuilleton gang und gäbe waren, stimmen ja vorne und hinten nicht. Die Zusammenhänge sind ja viel komplizierter und so kam ich dazu, dass ich am Ende 1000 Seiten geschrieben hatte als Manuskript. Davon habe ich dann 100 Seiten gekürzt, aber am Ende waren es immer noch fast 900. Aber anders ging es nicht, weil die große Schwierigkeit ist, dass dieser Zeitgeist einem das Wort im Munde verdreht. Natürlich muss man Verrat Verrat nennen, Verbrechen Verbrechen, Illusion Illusion, aber darauf reduziert sich ja diese große Bewegung nicht, die wir verkürzt Kommunismus oder Arbeiterbewegung nennen. Und das, worin wir heute leben, ist ja so frei von Widersprüchen auch nicht.
Ja, absolut. Du hast dann über beide Schriftsteller, Persönlichkeiten auch Filme gemacht. War das eine logische Folge aus der Arbeit an den Büchern über sie? Oder was hat dich angetrieben?
Also der Peter Weiß ist nun wieder ein ganz anderer Fall. Becher ist für mich Material gewesen. Also keine kanonische Gestalt, erst recht kein Vorbild. Man ist verzweifelt manchmal über Dummheiten, möchte man sagen, oder Verbohrtheiten oder was auch immer dieses Becher, wenn man ihn verfolgt und durch seine Widersprüche hindurch und wo ein so ein Mensch ja nahe kommt. Aber er bleibt immer Material. Peter Weiß war für mich immer ein Gesprächspartner, ein Dialogpartner, auch wenn er selber schon längst verstorben war, aber ganz anders eine Figur, die ich liebe und die für mich ganz wichtig war in seiner Zeit und auch für mich selber. Das ist ja das Einzige, was mich interessiert an historischen Gestalten, inwieweit ihre Art zu leben, ihre Haltung zu ihrer Zeit mich selbst berührt für meine Widersprüche, für mein Verhalten zu meiner Zeit hier und heute. Deswegen versuche ich niemals Geschichte als etwas von heute aus auf das Vergangene. Das ist ja das eine Modell, die Guckkastenbühne. Wir wissen heute alles und wir wundern uns, wie die Leute so dumm gewesen sein können, in ihrer Zeit so viele Fehler zu tun. Und unsere eigenen Fehler bemerken wir darüber gar nicht mehr. Und ich versuche den umgekehrten Weg, die Vergegenwärtigung. Das heißt, so zu schreiben, die Figuren so in ihrer Zeit zu schildern, dass sie dann tatsächlich nicht mehr wissen, ich als Erzählender nicht mehr weiß als die Figuren selbst, auch wenn ich natürlich als sozusagen Heutiger weiß, was dabei herauskommt. Aber ich versuche, es so zu beschreiben, in dem inneren Horizont, um auch für den heutigen Leser so einen Moment greifbar zu machen, weißt du denn, was mit dir hier und heute geschieht? Und durchschauen wir denn, es ist ja die Tragik des Menschseins, dass wir unsere Verhältnisse, in denen wir agieren, nie vollständig durchschauen. Wir müssen heute handeln und morgen wissen wir erst, was wir getan haben. Das ist ein Grundwiderspruch, aus dem wir nie herauskommen, aber wir tun heute so, als hätten wir alle Probleme schon längst gelöst und die Vergangenheit ist also ein Haufen von Verirrungen und wir leben in der besten aller möglichen Welten. Ein gigantischer Irrtum, der dann greifbar wird, wenn wir eben die Vergangenheit als eine gelebte Gegenwart betrachten und so den Leser in diese Nöte hineinbringen. Das Schönste, was mir als auf meiner Becher-Biografie gesagt wurde, war, die Frau Henselmann, die Frau des Architekten des Berliner Fernsehturms, als sie das Buch gelesen hatte, sagte sie, woher wussten Sie das? Genauso habe ich diese Zeit erlebt. Das war schon das ist toll, etwas, was so einem Angst macht, aber was dann der Lohn dafür war, ich habe immerhin, mein Gott, 8 Jahre an diesem Buch, ja, na sagen wir mal 6, 7 Jahre an dem Buch geschrieben und genau das ist dann ja der Moment, der sich herstellt, dass man eben diese Vergangenheit nicht als etwas Abgeschlossenes nimmt, sondern auch etwas, das in uns ja weiterwirkt. Wir tun ja heute so, als wäre das 20. Jahrhundert vorbei, dabei stehen wir im Schatten dieses Jahrhunderts. Dann kam der Peter Weiß, also der für mich sehr viel näher war, mit dem wir uns, es gab in Jena eine, so wie in vielen Orten, auch der Bundesrepublik, einen Lesezirkel um das großartige Buch Ästhetik des Widerstands, 3 Bände, eine Romantrilogie, die heute vergessen scheint oder in irgendeine Ecke gestellt wird und die ihren kollektiven Leser selbst herausgebildet hat. Das ist ein Phänomen dieses Buches. Es ist ein Buch, das ein Autor nicht für den Buchmarkt geschrieben hat, sondern wo er sich selber zum Kollektiven, zum Organ eines kollektiven Gedächtnisses macht. Er versucht, Stimmen zusammenzubringen, die zu einem Roman zu gestalten, die eben nicht Fiktion ist, nicht Unterhaltung ist, sondern auf eine ganz andere Art, lebendigere Art, als das die Geschichte machen kann, die Geschichtshistoriker, uns mit dem Vergangenen als etwas Gegenwärtiges zusammenzuschließen, fast in einem Kurzschluss, uns dort die Vergangenheit hinein zu katapultieren, sagen wir es vielleicht so. Das war für mich sehr viel wichtiger, diese Gestalt. Und der Zufall wollte es, dass ein Regisseur auf mich zukam nach dem Becher, wollte für den Becher einen Dokumentarfilm machen, 90 Minuten. Und über diesen Weg, der bekam dann den Grimme-Preis 2001 und dadurch war die Möglichkeit gegeben, dass ich vorschlagen konnte, einen Film über Peter Weiß zu machen, der dann auch den Grimme bekam 2 Jahre später. Und da habe ich umgekehrterweise die Biografie erst nach dem Film geschrieben.
Ach so, ja, richtig. Ja,
ne? Das ist eine verrückte Erfahrung. Das Filmschreiben, also Drehbuchschreiben, ist was sehr, sehr Spannendes. Noch dazu beim Dokumentarfilm, also die Nähe zum Dokumentarischen, zum Gelebten. Es erfordert radikale Konzentration. Man muss knapp und kurz schreiben. Der Betrachter des Filmes hat ja nur diesen kleine Sequenz, diesen Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes, in dem das Bild aufschießt, muss ich einen Text finden, der damit entweder in einem genauen Gegensatz steht, aber in einem Zusammenhang steht. Und ich habe nur für dieses Bild die Zeit, eine Information, eine Haltung, einen Kommentar und am besten eben nicht einen belehrenden Kommentar, sondern eine Assoziation, das ist vielleicht der Punkt, eine Assoziation zu schreiben in Form des Wortes, die mit dem Bild zusammen eine doppelte Einheit ergibt, sozusagen einen Mehrwert erzeugt. Und das ist ungeheuer schwierig, sehr unterschätzt, weil wir bei Dokumentarfilmen ja kaum darauf achten, wer hat denn den Text geschrieben oder das Drehbuch gemacht. Schon bei Spielfilmen achten wir kaum drauf. Aber es ist also sozusagen eine undankbare Aufgabe. Man kann nicht berühmt werden damit, aber es ist eine wunderbare, sehr schöne und es lehrt das genaue Beobachten, das genaue Schreiben, das präzise Schreiben und das hat danach Erfolgen. Wenn wir so wollen, ist es... Lyrik für den Alltag ist nicht ganz der Begriff dafür, aber es ist mit der Lyrik sehr verwandt, weil es eben auch die Lyrik ja das konzentrierteste
das Sprechen Verdichten. Ist.
Das Verdichten eben.
Ja. Ne? Und weniger das Additive, was ja keine Zeit, für ja. das keine Zeit ist. Oder man hat Dokumentarfilme oder Semi-Dokumentarfilme, Doku-Fictions, die ja heute sehr en vogue sind, von denen sich deine Filme ja absolut abheben. Also bei dir steht keiner wieder aus dem Grabe auf und wandelt durch die Welt.
Das ist genau das Guckkastentheater, ne? Übersetzt. Ja? Ja. Wir sehen dann die Schauspieler, die übernehmen jetzt die Rolle. Es ist auch eine Beleidigung geradezu für den Zuschauer, für die Fantasie des Zuschauers. Ne? Die wird jetzt zugekleistert, nicht nur mit den historischen Bildern. Also die eigentliche Aufgabe des Dokumentarfilms ist es doch, das Dokument zum Sprechen zu bringen. Also uns anhand von Materialien, die uns überliefert sind aus der Vergangenheit, uns die Vergangenheit anschaulich zu machen. Im Sinne von, nicht als Abziehbild, sondern Zugänge zu schaffen, sagen wir es so. Und es abstrakte Zusammenhänge sinnlich zu machen. Das ist die Aufgabe. Und wenn man dann genau streng am Material bleibt, kann das unheimlich spannend werden. Und es wird aber völlig verwässert, wenn ich jetzt noch eine Figur auftreten lasse, die für den Zuschauer sagt, guck mal, da siehst du ihn agieren, dessen Leben wir gerade angedeutet haben. Also das Moment des Abstrakten und das Abstrakte ist immer das, was die Fantasie weckt und was den Zuschauer aktiviert. Das ist ja das Geheimnis des Expressionismus, dass es uns selber eben nicht Konsumenten sein lässt, sondern aus der reinen Konsumentenhaltung herausreißt und wir werden impulsiv genau in die Aktion hineingerissen und sind selber tätig, indem wir das Bild entschlüsseln, die Abstraktion. Und das alles wird weggemacht, das macht der heutige Zeitgeist. Deswegen ist das so zeitgeisttypisch, diese semidokumentarischen Schmanzetten. Und dann wird alles uns gezeigt und es bleibt nichts übrig. Das ist der wunde Punkt. Die Fantasie hat nichts mehr zu tun, der kritische Verstand hat nichts zu tun, der Zuschauer muss nichts entschlüsseln, sondern alles wird ihm vorgesetzt. Das ist der heutige Zeitgeist.
Ich denke, das ist ein guter Augenblick, um mal eine Musik zu spielen. Du hast uns eine ganze Menge mitgebracht, wir können da nicht alles spielen. Einer der Songs von der Liste gefällt mir auch sehr gut, der ist von Reinhard Lacomi. Und er passt jetzt zu der Arbeit, die du machst, nicht so eins zu eins, aber es geht ja um Introspektion bei ihm viel und zur Ruhe kommen. Und der Song heißt »Heute bin ich allein«.
Vielleicht darf ich zur Musik ganz knapp etwas einwerfen. Meine Lieblingsmusik sind eigentlich diese Klangteppiche der 70er Jahre, der späten 60er, frühen 70er Jahre, die Purple, Pink Floyd, Yes, Jimi Hendrix, Emerson, Lake und Palmer, Iron Butterfly, Earth Band, Czesław Niemen in Polen, wo ich studiert habe, Bema Pamięci, das würde 25 Minuten dauern, das abzuspielen. Aber das sind die Dinge, die sozusagen, das ist der Zeitgeist, aus dem ich komme, der mich gebildet hat, also wo nicht etwas kurz und knapp zur Unterhaltung gespielt wurde, sondern Art Rock heißt es dann, dass also mit Klängen Teppiche verwoben werden, die auch eben ähnlich wie im Expressionismus den Zuhörer mit hineinziehen und wo er an den Teppich sozusagen mitwirkt. Das ist faszinierend, dafür haben wir hier natürlich nicht die Zeit.
Vielleicht können wir noch nachschieben, dass du neben dem genannten Film über Johannes R. Becher und Peter Weiß 2005 noch einen Film über den Jenaer Schiller gedreht hast. Dann hast du im gleichen Jahr einen über Christian Friedrich Hunold, der sich selbst Menantes nannte, einen Barockdichter gedreht und einen Film über die Schlacht bei Jena-Auerstedt 1806 und den Film Auf der Suche nach Freiheit über Schiller in Thüringen. Du hast ja auch Ausstellungen gemacht, wo Bilder natürlich auch zum Sprechen gebracht werden. Denn wenn man gerade literarische Ausstellungen macht wie du, ist es ja ganz schwer, wenn man ein Manuskript hat und legt dann noch eins daneben und noch eins, dann wird es sehr langweilig. Und dir ist das in verschiedenen Ausstellungen gelungen. Also sehr eindrucksvoll fand ich die Ausstellung, die keine Dauerausstellung ist. Du kannst ja selber zu denen dann gerne noch was sagen, die du eingerichtet und kuratiert hast, eine Sonderausstellung zu Elisabeth Förster-Nietzsche, wo diese kleine Person in Naumburg im Nietzsche-Haus so durch den Saal spaziert mit Regenschirm und ihrer Haube. Und das war also keine heitere, lustige Ausstellung, aber es war eine, die sie auch nicht als den Dämon dargestellt hat, der die Schriften des Bruders gefälscht hat, sondern die versucht hat, ihr gerecht zu werden.
Prinzipiell sind Ausstellungen tatsächlich das Gleiche, haben den gleichen Zugang wie Dokumentarfilme. Sie müssen das Dokument, das Zeugnis der Vergangenheit ist, müssen es zum Sprechen bringen. Eine wunderbare Ausstellung, fällt mir jetzt nur schnell ein, gab es zu Pompeji in Halle. Dort wurden also die Zeugnisse, die wir in Pompeji noch finden von diesem Untergang dieser Stadt, die wurden mit Alltagsgegenständen, also wurde auch umgekehrt, unsere eigenen Alltagsgegenständen wurden versucht, hier zu historisieren. So eine Ausstellung will ich in den nächsten Jahren einmal machen, nämlich die Zukunft des Erinnerns. Wie wir in Zukunft über unsere eigene Gegenwart oder wie die nach uns kommenden unsere Gegenwart, unser Leben entschlüsseln werden aufgrund der Dinge, die dort da sind, von etwa Halden, ne? wo also unsere Konsumgegenstände dort verrotten. Und was kann man da entziffern? Und das Wunderbare daran ist, dass man doppelt verfremden muss. Wir müssen also unsere eigene Vergangenheit mit den Augen der nach uns folgen kommen, sehen, das, was wir für wahnsinnig fortschrittlich halten, wird für die Nachkommen natürlich wundervoll, nicht nur harmlos, sondern rückständig erscheinen. Nicht? Also, dass wir hier vorm Fernseher mal gesessen haben oder was ein Telefon ist, eine Schreibmaschine, meinetwegen auch, was ein Buch ist. Also eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Gegenwart zu verfremden, sie mit fremden Augen denen der Nachkommenden zu sehen und dadurch auch Zeit begreifbar zu machen. Und es ist also immer an den Gegenstand gekoppelt. Auch da gibt es jetzt zunehmend genau das Gleiche, was im Fernsehen, im Dokumentarfilm passiert, dass man jetzt eben auf die digitalen Bildschirme geht, dass man jetzt auch simuliert, dass man auch das Semifiktionale dort einsetzt. All diese Spielereien finde ich sehr problematisch. Ausstellungen sind dort ergreifend, wo sie wirklich streng am Material bleiben und das Material zum Sprechen bringen. Ein problematisches Beispiel ist das Goethehaus. Die jüngste Ausstellung ist, glaube ich, jetzt 10 Jahre alt oder so etwas. Ja. Nicht? Man geht hinein, wer den Zusammenhang weiß, wer das Leben Goethes kennt, hat seine Freude an diesen Objekten, die da liegen. Aber sie werden nicht wirklich zum Sprechen gebracht. Und das ist die Kunst, Ausstellungen sind Kunst, so wie auch Dokumentarfilme Kunstform sind, indem man es zum Sprechen bringt, einen lebendigen Draht herstellt. Ich mag sehr Reliquien. Man kann darüber die Nase rümpfen und sagen, das ist ja ein furchtbarer Betrug, der da gestimmt, man sieht ein Knöchelchen. Aber es ist das Prinzip der sinnlichen Gewissheit. Jemand hat mir mal vor 20, 30 Jahren, war jemand in Petersburg, damals nach Petrograd oder Leningrad, und hat jemanden getroffen, einen 90-Jährigen, der wiederum Lenin getroffen hat. Und plötzlich, wenn man das hört, das ist wie so ein Blitz, ein Kurzschluss, dass den hat es tatsächlich gegeben, den Lenin. Also es gibt ja die eine Gestalt, die historischen Gestalten, die uns über die Lehrbücher vermittelt werden. Die lassen uns völlig kalt. Wenn jetzt aber jemand kommt, der eine solche Gestalt der Vergangenheit lebendig getroffen hat, dann ist das dieser Lebenskreis, der sich mit unserem Lebenskreis zusammenschließt, und da gibt es einen Stromstoß, einen Spannungsstoß.
Der Zeitzeuge, ne?
Ja, der Zeitzeuge. Also plötzlich wird dieser verdinglichte und tote Gegenstand der reinen Historie, der wird plötzlich als etwas Lebendiges für uns erfahren. Das passiert bei der Reliquie. Dass ich dort sehe, der hat ja wirklich gelebt. Verrückt. Daran denke ich ja gar nicht, wenn ich das im Lehrbuch mitkriege. Das ist reines Wissen. Das ist die Frage auch des rein akademischen, des Wissens und die Frage des Lebendigen, das, was also Kunst macht, zum Beispiel. So habe ich das versucht, mit den Ausstellungen zu machen, die Dinge zum Sprechen zu bringen und zugleich Sichtachsen zu schaffen in meinen Ausstellungen, sodass dann auch wieder Zusammenhänge hergestellt werden, die sich rein optisch, rein visuell erschließen und die über diesen rein Text- und Bildkatalog darüber hinausgehen. Und wir haben, also ich, es begann die Ausstellungen mit einer Dauerausstellung in Nietzsches Geburtsort Röcken bei Lützen, zwischen Lützen und Weißenfels. Und dort haben wir eine Dauerausstellung aufgebaut. Eine zweite für den Barockautor Menantes in Wandersleben. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in Naumburg im Nietzschehaus, im historischen Nietzschehaus, so eine Art experimentelle Folge von Ausstellungen zu machen. Ein knappes Dutzend, wo wir sein Werk und sein Leben unter bestimmten Gesichtspunkten betrachten konnten. Also Elisabeth Förster Nietzsche zum Beispiel, die heute in einer schuflichen Art und Weise dafür herhalten muss, alle braunen Stellen, braunen Flecken der Weste Nietzsches sauber zu waschen. Also sie hat das Erbe ihres Bruders an die Nazis verkauft und alles wird ihr in die Schuhe geschoben. Das ist eine Lüge sondersgleichen, eine Unredlichkeit, die sich Nietzsche selbst verboten hätte. Das Problem dadurch ist nämlich, dass wir Nietzsche verharmlosen, wir machen ihn zur Munition für unsere Sonntagsreden und zum netten Komponisten und was weiß ich nicht noch alles, und alles Anstößige sagen wir, na, das war ja nicht so gemeint, das ist ja nur eine Provokation, oder aber wir sagen sogar, das ist ja eine Fälschung durch die Schwester. Das ist einfach Lüge, weil alle wirklich problematischen und im wahrsten Sinne des Wortes zum Denken uns gebenden Stellen, alle unbequemen Stellen bei ihm, also etwa das zu aller Kultur aus mindestens, das Leben mindestens Ausbeutung ist und dass es zu aller Kaste der Freiarbeit immer eine Kaste der Zwangsarbeit geben muss, in allen Hochkulturen. Das sind ja hochbedenkliche Äußerungen, die wir nicht wahrhaben wollen, die Marx sofort unterschrieben hätte für die Vergangenheit, aber wir bügeln das ja alles glatt, weil es ja auch für die Gegenwart nachher gilt und wo er dann sagt, es geht darum, eine neue Machtelite quasi zu züchten. Und da wird es dann richtig gruselig und ich sage euch voraus, ein Jahrhundert schlimmster Kriege, wie es sie noch nie gegeben hat, das alles ist ja nach ihm tatsächlich geschehen. Dafür ist er nicht verantwortlich. Er ist sozusagen das Seismograph, der das Beben vorausgesehen hat. Aber die Frage ist ja, wie ich darauf reagiere, ob ich das sage, ja und wunderbar und alles, was schwach ist und was fällt, soll noch gestoßen werden, damit es untergeht. Da kann ich jetzt sagen, ja, Nietzsche war ja selber krank und so weiter. Das ist richtig. Aber die Sätze sind da und sie haben als solche gewirkt. Und die Nazis waren nicht alle nur dumm. Also die Frage, inwieweit die SS auch tatsächlich Elite war, um die betrügen wir uns. Ja, das ist uns zu gefährlich, da wollen wir nicht ran. Oder dass das musisch gebildete Leute waren, die zugleich Mörder wurden und Täter. Also die sogenannte blonde Bestie bei Nietzsche. Alles hochproblematische Fragen, um die wir uns selber betrügen. Ich habe dann eine Ausstellung gemacht, Nietzsche Deutsch, Fragezeichen, weil er natürlich der heftigste Kritiker der Deutschen ist. Aber wie er unter den Deutschen gewirkt hat, müssen wir sagen, heute ist der Nietzsche, wird im Grunde verleugnet oder wir haben ein missbildetes Nietzsche-Bild wie noch niemand vor uns. Also wir lügen ihn uns heute so zurecht und lassen so vieles aus seinem Werk raus, wovon wir sagen, das war ja so nicht gemeint. Das ist schon beleidigend eigentlich für die Intelligenz eines Nietzsche ist und für uns hochproblematisch. Nur ein Satz noch. Bei Nietzsche heißt es, ich bin bekennender Feind aller heutigen Werte der Moderne, der Frauenemanzipation, der Demokratie, der Völkerrechte und so weiter. Und mit diesem Mann schmücken wir unsere Reden heute. Der wäre jemand, der seine Sätze heute sagt, ist Verfassungsfeind.
Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und du liest uns mal eine kurze Passage aus einem deiner Bücher, die du mitgebracht hast.
Nehmen wir vielleicht, weil es das Kürzeste und Knappste auch ist. Ich mag Aphorismen. Die Aphorismen haben auch etwas damit zu tun. Ist ein ähnliches Verfahren wie der Dokumentarfilm oder die Ausstellung, dass also das Materialhafte zugespitzt wird. Und es ist sozusagen Philosophie, ein Zusammenhang, der im Fragment, der im Verkürzten, in der radikalen Verkürzung versucht wird aufzuladen. Aphorismen sind Gedankenpfeile. In langer Arbeit, sorgsam zugespitzt, fliegen sie, schlank und leicht, vom Autor zum Leser und treffen mitten ins Herz der Dinge. Und unveröffentlichte, spröde Liebe, die Widerspenstigkeit der Sprache schafft im Denken Lust. Früher war das Private politisch, heute das Politische privat. Die besten Geheimnisse sind die nicht verborgenen. Zwischen Himmel und Hölle. »Herr«, rief der gefallene Engel von Weitem, »wir sind arbeitslos. Seine eigene Hölle schuf sich der Mensch und hält sie fürs Paradies. So lass uns doch verreisen«, erwiderte der Alte nicht unerfreut, »unser erster Urlaub nach einer Ewigkeit. Doch wohin?« Stotterer der Geschichtsschreibung, sie denken in Jahrestagen. Und die Ochsen der Geschichtsschreibung, sie kauen den immer gleichen Salat wieder und wieder durch und verdauen ihn doch nie. Geheime Auszeichnung. Zensoren schätzen jene Bücher, die sie verbieten, oft mehr als deren Autoren. Sie muten ihnen zu, die Welt verändern zu können. Grenzgänger. Wer schreit, beweist sein Unrecht. Ihrer Sache sicher sind nur die Stillen, die alles in Zweifel ziehen. Auch ihre Zweifel. Sie sprechen an der Grenze zum Schweigen. Und Moral ist ein zweischneidig Schwert. Man sollte nicht allzu heftig damit operieren. Es könnte den eigenen Kopf kosten.
Dankeschön. Neben deiner schriftstellerischen Tätigkeit bist du, wie bereits erwähnt, auch Herausgeber, Buchgestalter und, um es vielleicht etwas salopp zu formulieren, Büchermacher. Wie bist du zum Büchermachen und zur Buchgestaltung gekommen? Bedingte das eine das andere? Und wann hast du dein erstes Buch gestaltet und herausgegeben?
Ich sammle Bücher. Ich mag Bücher, antiquarisch auch. Ich gehe nicht in ein Antiquariat, um etwas gezielt zu suchen, sondern lasse mich überraschen und finde etwas. So wie der Picasso das sagt, ich suche nicht, ich finde. Also das ist sozusagen der große Glücksumstand und daran kann man auch Antiquariate messen, ob sie so sauber aufgeräumt sind, dass man gar nichts findet.
Die es ja heute immer weniger gibt.
Ja, ne? Oder man steht davor und plötzlich ist es nicht alphabetisch geordnet, durch der Zufall herrscht und der spült einem etwas entgegen. Wobei der Nietzsche meint, manches sei allzufällig. Also man ist darauf vorbereitet, dass man auf ein bestimmtes Buch stößt. Das ist was Wunderbares. Das sind so die Sternstunden. Und meine Hoffnung ist auch, und die meiner Autoren, dass sie etwa meine schwarze Buchreihe irgendwann einmal jemand, wenn wir noch überleben als Menschheit in 50 oder 100 Jahren und wenn es vielleicht da wirklich noch Antiquariate geben sollte, stößt auf solch einen kleinen schwarzen Band, asketisch, nur aus dem Pappe, handgeleimte Etiketten, Rücken, Schilder und blättert da drin und sagt, das ist aber schön, das haben die früher gemacht. Das ist sozusagen unsere Hoffnung und ob unsere Namen da noch erinnerlich sind, ist uns völlig egal. Aber so einen Moment von Schönheit in den Zeitfluss zu werfen und zu glauben, dass das wie eine Flaschenpost überdauern könnte und von irgendjemandem mal geöffnet
wird. Theodor Lessing hat den schönen Satz gesagt, ich warf eine Flaschenpost ins Eismeer der Geschichte.
Ja.
So,
ne? Und man könnte noch sagen, auf diesem Meer kreuzen dann die Schlachtschiffe, also Geschichte ist ein Meer aus Blut, auf dem die Schlachtschiffe kreuzen, der Moral die Schlachtschiffe. So, und wir können gar nichts anderes machen, als eben das eigene zu tun, es zu konzentrieren und vielleicht haltbar zu machen über den Tag hinaus. Dem eigenen Tag auch was sagen, aber wenn es nicht wahrgenommen wird, kann man das auch nicht ändern. Dann müsste es so beschaffen sein, die Bücher etwa, dass sie eben über den Tag hinaus Dauer haben und vielleicht irgendwann die Hoffnung jemanden ansprechen. Das hatte ich, also so diese schwarze Reihe erinnert an Kurt Wolf. Kurt Wolf hat vor über 100 Jahren, 1913, begonnen, die Reihe Der jüngste Tag. Wunderbar, ganz einfache Pappbände. Darin hat Kafka debütiert und damals hat der arme Kurt Wolf den Kafka überhaupt nicht verkaufen können. Drei Bände, davon hat er in 5 Jahren keine 300 Exemplare verkauft. Das ist damals schon das Maß der Dinge gewesen und es ist heute so ähnlich, wenn etwas also nicht stromlinienförmig in den Markt hineinpasst und auch nicht einen großen Marktverteiler mit Verkäufern hat, die also von Buchhandlung zu Buchhandlung gehen, dann bleibt das eben als eine solche Flaschenpost mit versteckt. Und dann kann man nur irgendwann sagen, man steht dazu und macht es und bleibt sich selber treu. Das ist die einzige Möglichkeit. Und nach diesem Vorbild der Reihe Der jüngste Tag habe ich dann versucht, einfach mal Briefe an Schiller habe ich geschrieben, 2005, neue Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen mit Schiller sich auszutauschen über den Zeitraum von 200 Jahren hinweg, ob das funktioniert, ob das geht mit solch einem kleinen Büchlein. Es funktionierte. Ich dachte da noch gar nicht an eine Reihe, deswegen waren die ersten Bände auch nicht nummeriert und dann hat sich daraus jetzt etwas entwickelt, was 21 Bände umfasst. Ich werde 4 Bände wohl im nächsten Jahr noch machen und dann ist das abgeschlossen, die 25 Bände. Sie sind in wichtigen Bibliothekenverträgen, das reicht. Sie sind damit als Flaschenpost versenkt und man muss nicht weiter Geld zum Fenster hinauswerfen, weil es ist einfach so, dieser schwarze Einband, dieses asketische, ist nicht gefragt vom herrschenden Buchmarkt. Wenn ich auf Buchmessen sitze, dann kommen Leute vorbei, zeigen darauf und sagen, schwarz ist der Tod, furchtbar. Oder andere fragen ganz mitleidig, verkaufen Sie davon auch etwas? Und man muss jetzt sagen, die Autoren gehören zu den Besten Ostdeutschlands und ich nehme dazu Grafiker, auch die namhaftesten Ostdeutschlands und versuche eine Balance, also außen ganz asketisch blass und im Inneren danach den Reichtum, die Schönheit der Form, auch meist zweifarbig, rot und schwarz oder rot und gelb ist auch dabei. Und da ist Klaus Süß, da ist Karl-Georg Hirsch, da ist der Kupferstecher, bald wie ein Zettel dabei, Volker Stelzmann. Also alle berühmten Grafiker des Ostens haben daran mitgewirkt und für die ist es auch, manche sagen es selber, eine Art Ehre oder Selbstverständnis, da ein Band mit beizutragen. Und das wird bleiben. Das ist das Schöne.
Ja, also für mich sind diese Bücher der Edition Ornament, über die du gerade gesprochen hast, mit die schönsten Bücher, die ich in den letzten Jahren in den Händen gehalten habe, nämlich gerade weil sie gestalterisch und inhaltlich bewusst gegen den Mainstream der heutigen Buchproduktion gesetzt sind.
Aber man muss tatsächlich sagen, es ist beinahe ein Gesetz. Je anspruchsvoller die Gestaltung, desto schlechter verkauft es sich. also mag jetzt bei den ganz Großen. Und Matthes und Seitz hat es geschafft mit Naturkunden. Die sind ja auch wunderbar gestaltet, gar keine Frage.
Ja, es gibt natürlich tolle
Begriff,
Bücher.
Klar, zum Begriff ganz geworden, klar. Ne? Aber dazu musst du auch erstmal einen solchen Vertriebsstruktur haben und du musst auch wirklich das Glück haben, dass Rezensenten und Medien darauf aufmerksam machen. Ich muss gestehen, ich mache das alles ja unter dem Dach eines der kleinsten Verlage von Thüringen. Wir haben dieses gesamte Vertriebssystem also nicht. Und da ist es nur die Qualität des Buches selber, die wirken soll. Und dafür ist es zu schwierig.
So. Also neben der Edition Ornament gibt es ja noch die weiße Reihe. Und du hast auch unter dem Label Ornament auch fest eingebundene Bücher gemacht, die das Format dieser kleinen Reihe sprengen. Also die größer sind. Und man muss dazu sagen, diese Reihe, die kostet ja 14,80 Euro oder 14,95 Euro, bis auf die Vorzugsausgaben für 49,90 €. Aber das ist die Grafik, die es dabei gibt und das Buch wird verschenkt. Also in diesen fest eingebundenen Bänden ist zuletzt von dir erschienen Erotika von Johann Wolfgang Goethe. Auch ein großartiges Buch mit großformatigen Zeichnungen von Gerd Mackensen. Aber vielleicht sagst du da noch einen Satz dazu.
Ich wollte Buchkunst für den Alltag. Ganz, ganz bewusst. Also Buchkunst besteht ja meistens darin, dass künstlich die Auflage verkleinert wird, um den Preis zu vergrößern. Das ist aus der Not heraus geboren, weil es Künstlereditionen sind. Und es ist viel, viel leichter, ein Buch in 50 Exemplaren für 1.000 Euro zu verkaufen, als 50, als umgekehrt 500 Exemplare für 10 Euro. Obwohl es dieselbe Summe am Ende ist, ist das durch die Verknappung viel, viel leichter. Wir dürfen uns nichts vormachen. Es gibt sehr viele Sammler, für die das einfach Kapitalanlage ist. Und der Inhalt spielt dann gar keine Rolle. Dagegen wollte ich ganz bewusst Kunst für den Alltag, Buchkunst. Also zu erschwinglichen Preisen, dennoch mit viel Handarbeit, dennoch solide gemacht. Das ist eine Fehlkalkulation, weil es einfach so ist, dass das breite Lesepublikum kein Interesse hat an Papier, Bindeart, Balance von Bild und Text. Dafür haben die meisten Leser überhaupt keinen Blick, kein Interesse daran. Deswegen lasse ich diese Reihe auch eingehen und habe versucht, mit Festeinband, also dem Lesepublikum entgegenzukommen, Romane zu machen, Rolf Schneider oder mit Horst Hussel seine übermalten Geldscheine und jetzt eben Goethes Erotika mit ganzseitigen Illustrationen, also Zeichnungen von Gerd Mackensen. Das ist alles sozusagen der Versuch, dem heute üblichen, dem Zeitgeist entgegenzukommen. Aber auch da ist die große Frage, das Schlüsselloch sozusagen, das Nadelöhr, dass man eben den Vertrieb benötigt. Man muss die Vertreter haben, man muss überall an den Buchläden anklopfen. Und was noch viel schwieriger ist, es gibt ja kaum noch eine Buchkritik. Wir machen in der Zeitschrift Palmbaum pro Heft bis zu 25 Seiten Rezension. Das gibt es kaum noch. Die Zeitungen bauen es immer weiter ab und selbst Zeitschriften bringen maximal 5 Seiten Rezension. Und deswegen die große Schwierigkeit, wie entstehen also Bestsellerlisten, wo hat überhaupt ein Buch eine Chance, einem breiten Publikum vorgestellt zu werden, dass es frei davon wirklich wählen kann. Ich nehme das keinem Buchhandel übel, wenn er sein Angebot nach der Bestsellerliste einrichtet. Aber wenn es gibt Buchhandlungen, die nennen sich dann die andere Buchhandlung, da werde ich dann schon grantig, wenn die also keinen Blick dafür haben und mal nicht wirklich etwas anderes machen als die üblichen Buchhandlungen. Mhm. Aber das ist das Gesetz der Zeit und es steht uns ja irgendwann auch bevor, dass die großen Buchhandlungen zumindest ihre Regalmeter vermieten werden an die Verlage. Das alles ist ja schon erwogen worden. Und dann wird es für die kleinen, für die eigentlich flexiblen und innovativen Verlage immer schwieriger.
Die auch neuen mal eine Stimme geben, ja, mal einen Raum geben.
Ja. Die Lyrik drucken, es ist ja der reine Selbstmord. Große Verlage machen da gar keine Lyrik. Und wer wagt es heute noch, Essays überhaupt zu verlegen? Also das sind alles...
Wenn die Autoren sehr eingeführt am Markt sind, aber auch Damen verkaufen sich die Essays nicht und auch die Lyrik nicht. Auch die von Lutz Seiler verkauft sich nicht annähernd so wie seine Romane, ist ja ganz klar.
So ist es.
Und hat dich das, was du jetzt so geschildert hast mit dem Verlagsbetrieb, mit dem Buchhandelsbetrieb, davon abgehalten, einen Verlag selbst zu gründen? Denn all das, was du beschreibst, worüber wir gesprochen haben, das ist ja eigentlich die klassische Arbeit des Verlegers.
Ja, also ich wollte das Fahrrad nicht neu erfinden. Zum einen bin ich ja nicht Verleger im Sinne des als Beruf. Man müsste ja nun wirklich alle Energien darauf konzentrieren. Man müsste dann, um richtig zu sagen, zu wirtschaften und als Betrieb auch zu existieren, müsste man dann eben Angestellte plötzlich einstellen. Man bräuchte Gestalter, die das ausführen, was man dann als Idee vielleicht anschiebt. Man bräuchte den Vertrieb und so geht das immer weiter und am Ende arbeitet man für die Angestellten. Das wollte ich nicht, weil ich wollte eben selber noch weiterhin schreiben und leiste mir also den Luxus, immer dann, wenn ich einen gewissen Überschuss an Einnahmen habe, die zu investieren und ein Buch daraus zu machen, das mir selber Freude macht und deswegen auch noch meinen Autoren. Aber ich gehe nicht nach dem Markt. Das ist der Luxus, den ich mir leiste und dann muss ich damit auch leben, dass der Markt mich nicht befriedigt.
Was ja nicht heißt, dass du dich nicht in den Dienst der Sache stellst, denn du bist ja, und darüber müssen wir unbedingt noch ein paar Sätze sprechen, auch Chefredakteur der Zeitschrift Palmbaum, die genau heißt Palmbaum, literarisches Journal aus Thüringen. Die wird seit einigen Jahren gemeinsam vom Thüringer Literaturrat und der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. gemeinsam herausgegeben. Du hast die Position des Chefredakteurs 2005 von Detlef Ignasiak übernommen, der die Zeitschrift 1993 begründet hat. Die Zeitschrift hat sich seit 2005 in vielerlei Hinsicht verändert. Was hast du neu und anders gemacht?
Das war eine gute Literaturzeitschrift, gar keine Frage. Das Besondere, dass sie immer versucht hat, Gegenwartsliteratur zu verbinden mit der Erschließung des großen kulturellen Erbes in Thüringen oder Mitteldeutschland. Weil das entspricht Detlef Ignasiak, der Kulturhistoriker ist, der Literaturreisen organisiert. Das waren seine Interessen, war wunderbar. Und wir haben seit 2005 nun versucht, das Ganze noch ein Stück zu erweitern, hinzugenommen zu diesem Mix aus Gegenwart und Vergangenheit, die Kunst, also das Bild noch mit dazu zu nehmen, weil ich bitte also zunächst Thüringer Künstler, jetzt immer mehr Mitteldeutsche, bis nach Berlin hin, um eine Zeichnung, eine Radierung, ein Bild für den Einband, sodass wir schon mit unserem Gesicht auch ein anderes Publikum noch ansprechen, also kulturell Interessierte, literarisch Interessierte und auch Kunstinteressierte. Es gibt mit jedem dieser Grafiker und Maler ein Gespräch, ein Interview, der wird vorgestellt, sodass wir dadurch eine Erweiterung auch des Horizontes, eine Erweiterung des Kulturbegriffs und es soll sinnlich Spaß machen und Freude bereiten. Also man hat etwas in der Hand zum Anschauen auch. Ich finde diese Trennung von E und U unsinnig und halte es dann eher mit Brecht, dass das Erkennen, die Erkenntnis Lust bereiten soll, sinnliche Lust. Und so versuchen wir auch die Zeitschrift zu organisieren durch Vielfalt, bis zu 40 Beiträge pro Heft.
Es gibt immer ein Titelthema.
Und wir waren ursprünglich mal viermal im Jahr erschienen mit vier Heften, die jeweils 80 Seiten hatten. Das, finde ich, hält man sehr schwierig durch. Wir sind nur ein kleines Bundesland, Thüringen. Und deswegen war die nächste Veränderung zweimal im Jahr, dafür aber mit Sicherheit immer zu den Buchmessen, Frühjahr und Herbst. Und dann um die 200 bis 250 Seiten, sodass man dann eigentlich ein Journal hat, das vielfältige, eher ein Buch, das dazu einlädt, lange darin zu blättern und zu lesen, nicht mit einmal. Und viele bestätigen mir das jetzt gerade wieder zum jüngsten Heft, dass sie noch gar nicht durchgekommen sind durch alle 230, 40 Seiten und es ihnen aber Spaß und Freude macht und sie es gar nicht weglegen wollen. Das wollen wir erreichen. Gerade heute hat mir jemand aus Paris geschrieben, wie machen Sie das eigentlich, diese Vielfalt dieser Themen und dieser Autoren. Und das ist natürlich auch schon eine wirkliche Schwierigkeit in Thüringen, so viele Autoren zu finden, so viele Stimmen zu verschiedenen Themen. Deswegen gehen wir weit über Thüringen auch hinaus. Wir verstehen uns als ein Fenster, durch das man von draußen nach Thüringen hineinschauen kann und von Thüringen raus in die Welt, sagen wir, und lassen dann auch immer überregionale Autoren zu Wort kommen, um solch eine Plattform, ein Podium zu schaffen, auf dem Thüringer Autoren und Autoren, mit denen wir verbunden sind, einen Austausch zu ermöglichen. Und das jüngste Thema war also Stimmen der Natur. Davor hatten wir eines unter anderem zu Heimat, eines zu weiblichem Schreiben, eines zur Zensur. Und dann suche ich auch dazu die Grafiker, von denen ich glaube, dass sie dem entsprechen, dass sie uns etwas Überraschendes bringen können. Und wir versuchen immer auf Kontraste zu arbeiten, also die einen grafischen Lösungen. Darauf muss dann die jüngste war mit Max Uhlig, wunderbare Radierung. Und vorher hatten wir eine ganz opulente, eigentlich ein Gemälde, wenn wir so wollen, opulente Farbzeichnung von Rüdiger Giebler aus Halle. Dann hatten wir auch so eine sehr schöne Lithografie farbig von Uwe Pfeiffer, von Baldwin Zettel, ein Kupferstich, der wieder ganz klar und einfach arbeitet. Und eine Algrafie ist dann hier gewesen im nächsten Heft. Und so versuchen wir immer, nicht berechenbar zu sein. Und das ist das Schöne, dass das die Leute tatsächlich überrascht und erfreut und sie uns dadurch die Treue halten.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind am Ende der Sendung. Jens Fiete, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist und wir so angeregt über dein Schreiben, ja, Schreiben vor allem, dein Denken in Bildern, deine Ausstellungen, deine Filme und deine Bücher, die du machst, also nicht die Bücher, die du selber schreibst, sondern die du gestaltest, die du herausgibst, die du edierst, zu sprechen. Eine Empfehlung auf jeden Fall, auch nach Weihnachten zu dem einen oder zu dem anderen Buch zu greifen. Sehr zu empfehlen, die Edition Ornament im Quartus Verlag und auch die Weiße Reihe im Quartus Verlag, herausgegeben von Jens Fiete Dwars, der heute zur Gast bei Literaturland Thüringen auf Radio Lotte war.
Herzlichen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen Jens Kirsten.
Jens Fiete Dwars.
Tschüss. Sie hörten Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Im Gespräch mit Jens Fiete Dwars war Jens Kirsten. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2022.